Hallo, herzlich willkommen im Hexenhaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal gibt es eine etwas zweigeteilte Folge. Im ersten Teil spreche ich über die aktuelle Zeitqualität und meine Gedanken dazu. Ab Minute 14:40 gibt es ein Trans-Speaking, also eine Botschaft von der geistigen Welt zur aktuellen Energielage. Also wenn ihr wollt, könnt ihr meine Gedanken überspringen. Ich sage es nur, ich sehe das dann. Also ich sehe das nicht individuell, aber es gibt bei Spotify tatsächlich dann solche Statistiken, wo man sieht, was hören sich die Leute öfter an oder wo schalten sie weg. Das kann demütig machen wahrscheinlich, aber ich schaue mir die Statistiken eh nicht so genau an. Also wir werden auch ein bisschen über Zahlen sprechen, dann wisst ihr, wieso das mit der Statistik bei mir eh keinen Unterschied machen wird. Die letzte Folge hat geendet mit dem Thema Rezensionen und damit möchte ich heute weitermachen, anschließen, weil ich zufälligerweise auf etwas gestoßen bin, das da gut dazu passt, weil wir gerade in einer recht stürmischen Zeit leben, in einer sehr kämpferischen Zeit und in einer Telegram-Gruppe, in der ich da bin, die ich seit einigen Jahren immer wieder besuche, sehe ich eine Information über einen Arzt, der zur Grippeimpfung für Kinder aufgerufen hat. Also natürlich halte ich nichts von der Grippeimpfung und ich halte erst recht nichts von der Grippeimpfung für Kinder. Aber was da mit dieser Information gemacht wurde oder was man da, wie soll ich sagen, angeworben hat oder wozu man da animiert hat, hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Weil das eine Telegram-Gruppe ist, die diese kriegerischen Handlungen, die jetzt stattfinden, zum Beispiel sehr verurteilt, die generell sich dafür ausspricht, keine Hassrede zu verwenden, keine Gewaltaufrufe. Also wir tun da so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kam eben diese sicher etwas fragwürdige Aussage von diesem Arzt in irgendeinem deutschen Radiobeitrag, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und in der Gruppe hat das dann ziemlich Fahrt aufgenommen, weil man dann den Google-Eintrag dieses besagten Arztes verlinkt hat und eben dazu aufgerufen hat, dem schlechte Rezensionen zu hinterlassen. Und das kann schon was, weil das ist eine Telegram-Gruppe von über 30.000 Abonnenten. Und das ist so eine Sache, ja, weil ich mir denke, okay, die meisten Ärzte sind wahrscheinlich der Grippeimpfung nicht abgeneigt. Dieser eine sagt das halt im Radio, ich bin überhaupt nicht seiner Meinung, aber wie fair ist es, jemanden eine Rezension zu hinterlassen, bei dem ich nie war? Also ist das wirklich zielführend? Bringt uns das wirklich irgendwo weiter? Ist das nicht doch auch irgendwie ein Aufruf zum Angriff, wenn ich jemanden nahelege, schlechte Rezensionen zu hinterlassen bei irgendwem, den man nicht kennt? Ich weiß nicht, inwiefern dieser Arzt überhaupt auf diese Rezensionen Wert legt, aber es geht ja doch auf die Lebensgrundlage dieses Arztes zurück. Der lebt ja wahrscheinlich von dieser Praxis und hat nicht im Lotto gewonnen. Nehme ich jetzt mal an. Ja, also ich kenne ihn ja nicht. Und dieses öffentliche Anprangern ist einfach ein sehr interessantes Phänomen, ja, weil manchmal kommt es mir so vor, als hätten wir diese mittelalterlichen Marktplätze nicht wirklich verlassen. Also wir duschen häufiger, das ist schon ein Vorteil. Es gibt Entwicklung, aber dieses Anprangern riecht jetzt besser. Dieses virtuelle Angespucktwerden ist hygienischer als damals, aber die Energie dahinter ist ja nicht wirklich friedlich. Ja? Also ich bin noch immer nicht der Meinung, dass die Grippeimpfung gut ist für Kinder, aber wenn ich schon diese Telegram-Gruppe zum Beispiel leite, ja, könnte man nicht aufrufen dazu und sagen, okay Leute, sammeln wir wirklich gute Argumente, schreiben wir ihm einfach mal. Weil was denkt sich der, wenn er plötzlich täglich 20, 30 schlechte Rezensionen bekommt? Das wird ihn ja nicht offener machen für einen Dialog. Das wird ihn ja nicht zum Nachdenken bewegen, sondern er wird sich eher denken, ah, diese komischen Impfgegner-Terroristen, die sind ja absolut nicht ernst zu nehmen. Also es bringt uns ja überhaupt nicht näher. Das Ziel, kritischer vielleicht über etwas nachzudenken, ist damit noch unerreichbarer. Und das Spannende ist ja, dass es so einfach ist, ja immer von anderen Frieden einzufordern, Aber bei uns selbst anzufangen damit, das ist schon schwieriger, also weil man sich ja da auch die eigenen Themen anschauen muss und auch eine gewisse Empathie entwickeln muss. Und das mit der Empathie ist halt so eine Sache, ja, weil das ja nicht unbedingt etwas ist, worauf in der Gesellschaft so viel Wert gelegt wird. Also wer auch immer die Gesellschaft ist, ja, die besteht ja aus einzelnen Menschen, aber für Empathie kriegt man keine Preise, man kriegt keine guten Noten im Zeugnis. Es ist nicht der empathischste Mensch, der mit den meisten Followern auf Social Media und so weiter. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und eigentlich müssten wir uns das wieder zurückgewinnen. Weil wenn wir die von außen scheinbar gewollte Spaltung überwinden wollen, brauchen wir Empathie dazu. Und natürlich ist es einfacher, empathisch mit einem Babykätzchen zu sein, als mit jemandem, der mir eigentlich auf die Nerven geht mit seinen Aussagen. Aber die Spaltung werden wir nicht schaffen zu überwinden, wenn wir da nicht drüber kommen. Und da finde ich es auch wichtig, dass man nicht das eigene Genervtsein gleich nach außen kehrt und in eine Attacke umkehrt. Und das tun wir eben durch diese Anschuldigungen und durch diese Dinge, wie sie zum Beispiel in dieser Telegram-Gruppe propagiert wurden, sehr wohl, auch wenn wir auf der anderen Ebene irgendwie glauben, wir sind ja viel weiter und viel bewusster und viel schlauer. Also es gibt meiner Meinung nach doch da noch sehr viel zu tun. Und es ist natürlich so, dass dieser Stress, in dem wir leben, ja, den wir von klein auf oft schon mitbekommen, den wir spätestens in der Schule mitbekommen und dann der sich dann hineinzieht in die Arbeitswelt, also oft dieser unnötig große Stress, der wirkt sich ja nicht besonders gut auf unsere Empathiefähigkeit aus. Der Stress hilft uns eigentlich auch nicht, was Leistung betrifft. Also eigentlich ist das absolut kontraproduktiv, wenn man es genau nimmt, weil man sieht es ja in der Schule, man sieht es ja auch in der Arbeitswelt, gestresste Leute machen mehr Fehler und sind auch noch unglücklicher. Also es bringt uns eigentlich nicht wirklich was, außer sehr viel Energieverschleiß, ja, weil das einfach so ein irrsinniger Energieaufwand ist. Und ich war ja zum Beispiel nicht besonders gut in Mathematik. Und das Spannende ist, es hat wirklich viel Stress bedeutet und es ist nichts hängen geblieben. Also die Sachen, die ich in Mathematik kann, die hat man, glaube ich, so in der Volksschule schon draußen. Also Volksschule plus Prozentrechnung. Prozentrechnung brauche ich manchmal, weil ich eben die Mehrwertsteuer ausrechnen muss oder weil ich bei den Büchern irgendwelche steuerlichen Sachen machen muss. Aber und weil ich, als wir noch einen Kredit hatten, natürlich ausrechnen wollte, um wie viel werde ich da betrogen. Also ich weiß auch gar nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, man kann nicht mal das. Aber jedenfalls das, was ich in Mathematik kann, also was hängen geblieben ist, steht in keiner Relation zu dem Stress und dem Aufwand, den das bedeutet hat. Also das habe ich letztens gemerkt, eines meiner Kinder ist schon ein Oberstufenkind und hatte eine Frage in Mathematik. Und das war so, dass ich ja nicht einmal mehr mich erinnern konnte, dass ich das vergessen habe. Also wisst ihr, wenn man sich etwas vergisst und man sieht man es und dann erinnert man sich wieder, ist ein Gefühl. Aber ich habe einfach, also als würde ich das erste Mal sehen, was ist das? Ich habe versucht, mir das irgendwie mit Logik herzuleiten. In Wirklichkeit habe ich auf Zeit gespielt, weil ich mir gedacht habe, okay, noch ein bisschen, dann kommt eh mein Mann und der übernimmt das. Weil es ist, also Chinesisch wäre für mich fast einfacher zu checken, als das, was da gefordert wurde. Und wenn ich es mir so überlege, wie viel Stress das ist und wie viel Stress das für mich war, dafür, was hängen geblieben ist oder was noch da ist, das steht in absolut keiner Relation. Und dann kommt es zu so einer Unverhältnismäßigkeit. Und ich wollte jetzt nicht über meine Mathematiktraumata sprechen, aber eben um diese Unverhältnismäßigkeit, dass wir oft in einen Stress sind, der gar nicht so real ist, also der unnötig groß ist, aber der uns auch zu unverhältnismäßigen Reaktionen führen kann, wo wir eben diese Empathie verlieren, wo wir so in einem Tunnelblick sind, so in einem Kampfmodus, dass wir gar nicht merken, was wir vielleicht unseren Mitmenschen damit bereitstellen an Energie. Und das hat mich etwas beschäftigt, ja, also vor allem in letzter Zeit, weil ich versuche mich natürlich von den Medien als Medium etwas fernzuhalten, aber man bekommt ja doch einiges mit und anderes interessiert mich dann auch wirklich. Und ich merke selbst, wenn dann wieder so neue Nachrichten sind, die nicht immer ganz neu sind, aber die dann doch irgendwie heftiger sind, als wir es gedacht hätten oder als wir es jetzt erwartet haben, dann fängt dieses Energiezerfleddern ganz stark an und wir gehen wieder sehr stark ins Außen. Es ist ohnehin eine recht anstrengende Zeit in dem Sinn, dass es sehr schwierig ist, Dinge jetzt wegzuschieben, die vorher noch wegschiebbar waren. Also Themen, die wir vielleicht schon lange haben, waren vor 3, 4 Jahren noch leichter einfach auf die Seite zu schieben, sodass wir sie irgendwie umgehen konnten. Jetzt sind sie doch so groß geworden oder unser Gang ist so klein geworden, den wir entlang gehen, dass man sich dieser Sachen annehmen muss. Also man kann sich nicht mehr gut davon ablenken oder auch nur durch extremen Energieaufwand. Jetzt werden wir teilweise wirklich dazu gebracht. Ich will nicht gezwungen sagen, aber man fühlt sich manchmal so, als wäre man gezwungen, sich diese Themen nun anzuschauen. Und das ist natürlich anstrengend. Es ist einfach viel. Und in dieser Zeit hat mich das eben auch sehr beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, okay, was ist da los im Feld, im kollektiven Feld und was können wir tun? Und je mehr Stress da im Außen erzeugt wird, je mehr Stress da auch bewusst erzeugt wird oder je mehr Angst auch gefördert wird, desto mehr können wir natürlich in die Ruhe gehen oder bewusst den Frieden suchen. Es gibt auch am 28. Oktober, da ist eine partielle Mondfinsternis, da gibt es auch eine Art Massenmeditation dazu für den Frieden. Ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die sagen, Massenmeditationen sind irgendwie gefährlich, weil jemand anders könnte die Energie absaugen oder was auch immer da passieren könnte. Also man kann sich sehr wohl selbst schützen. Man kann sagen, ich mache mit bei der Meditation, aber ich möchte, dass mein Feld geschützt ist. Und dann ist es das auch. Aber es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass wenn sich gleichzeitig viele Menschen auf etwas ausrichten in der Meditation, dass das wirklich einen messbaren Effekt hat, dass das einen stärkeren Effekt hat, als wenn wir es nur einzeln machen. Und dieses gemeinsame Ruhesignal, das eine Meditation nun mal darstellen kann, hat was Rebellisches in dieser Zeit. Also das ist eins der besten Dinge, die wir tun können. Deshalb halte ich persönlich so eine Meditation durchaus für eine gute Idee. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung oder auch auf meinem Telegram-Kanal. Und ich habe natürlich auch, weil es gerade passt, mein geistiges Team befragt dazu. Das kommt jetzt dann gleich. In einer der bisherigen Folgen gab es schon mal ein Trance-Speaking. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich werde mich nicht mehr verabschieden am Ende von euch und ich lasse auch die Pausen drinnen. Das letzte Mal habe ich ehrlich gesagt einige Pausen ein bisschen verkürzt, weil die manchmal recht lang sind. Und ich weiß aber, dass der geistigen Welt lieber wäre, wenn die Pausen bleiben, weil manchmal zwischen den Zeilen auch Übertragungen stattfinden auf energetischer Ebene. Deshalb werde ich das aber auch mit einer Musik hinterlegen und mich am Ende eben nicht mehr verabschieden. Das heißt, es hört dann einfach auf mit der Podcast-Endmusik. Und wie schon beim letzten Mal erwähnt, vielleicht wäre es am besten, das nicht beim Autofahren zu hören, sondern eben in einer Situation, wo ihr euch entspannen könnt. Außer ihr steht im Stau und wisst, ihr habt jetzt 20 Minuten, dann wäre es vielleicht eine gute Idee. Aber auf der Couch ist wahrscheinlich schlauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Fragen, eure Anregungen oder Kommentare an podcast@magdalenastampfer.at. Und nun überlasse ich der geistigen Welt das Wort. Wir danken euch, dass ihr uns zuhört. Denn die besten Informationen oder die besten Ratschläge bringen nichts, wenn sie nicht gehört werden. Beschwichtigende Stimmen werden derzeit wenig gehört. Das mag schnell zu einer Resignation führen, zu einem Gefühl, dass der Einzelne doch auch nichts tun kann, weil die Umstände zu gravierend sind, weil die Dinge, die passieren, zu schwer sind. Für einen Einzelnen mag das, was im Kollektiv passiert, auch durchaus zu schwer sein. Doch das, was ihr als einzelne Seele euch vorgenommen habt, mag sich schwer anfühlen, aber es ist nicht zu schwer. Ihr nehmt euch nicht vor, zu scheitern, wobei Scheitern ein Begriff ist, der bei uns etwas anderes bedeutet als bei euch. Das Ego sieht das Scheitern manchmal als etwas anderes als die Seele. Ihr könnt nicht scheitern im Ihr selbst sein. Den Frieden kann man sich herbeiwünschen, man kann auch für den Frieden beten. Aber man kann auch sehr viel für den Frieden tun. Die Menschen wären eine friedliche Spezies, sie haben es nur vergessen. Und nur wenige wollen in den Krieg ziehen, doch sie tun es trotzdem. Und in dieser verwirrenden Zeit voller Nachrichten und widersprüchlichen Informationen kann es sein, dass ihr den Anschluss an euch selbst verliert. Dass euer Feld in Alarmbereitschaft versetzt wird, wie schon so oft in der Geschichte. Die Alarmbereitschaft lässt die Seelenverbindung verstummen. Sie ist immer noch da, sie ist nicht weg. Die Verbindung wird gehalten, aber ihr hört sie eben dann nicht so gut. Man kann energetisch am Frieden arbeiten, einerseits indem ihr euch bewusst Ruhephasen und friedliche Phasen sucht, und die muss man jetzt teilweise freischaufeln. Sie kommen nicht von selbst, wenn im Außen so viel Unruhe ist. Ihr müsst euch für sie entscheiden und ihr könnt sie schaffen. Es ist viel mehr in eurem Entscheidungsbereich, als ihr manchmal glaubt. Ihr könnt euch für die Ruhe entscheiden. Und das andere ist das weniger Angenehme. Es ist leicht, auf den Frieden im Außen zu pochen. Und es ist leicht zu wissen, was die anderen tun sollten. Was die anderen Mächte besser nicht machen sollten oder eben gerade jetzt tun sollten. schwieriger ist es, den Frieden in sich selbst zu finden. Den Frieden mit euch selbst herzustellen, mit den Teilen von euch, die noch Wut in sich tragen, die noch Frustration oder Ärger mit sich tragen, die nachtragend sind. Nachtragend sein ist ein schönes Wort, weil das, was man so nachträgt, das muss man ständig tragen. Ihr belastet euch dabei selber. Auch wenn ihr euch beschwert, belastet ihr euch. Ihr beschwert euch regelrecht. Achtet also auf eure Worte und auf eure Gedanken. Gerade wenn im Kollektiv so viel Kriegerisches ist, könnt ihr den Frieden entgegenhalten. Es reicht allerdings nicht nur ein Gedanke. Es braucht die Energie dazu, das Gefühl. Und das ist das Unangenehmere, sich diesen Teilen von uns, die noch kriegerisch eingestellt sind, wirklich hinzuwenden. Mit wem führe ich noch Krieg? Wo ist in mir noch kein Frieden eingekehrt? Was macht mich aggressiv? Was fördert in mir zerstörerische Kräfte? Und damit hättet ihr in Wirklichkeit schon genug zu tun. Es geht um die Teile, die ihr vielleicht nicht zeigt, wo ihr im Außen friedlich seid, wo es aber im Inneren kocht. Der Energie könnt ihr nichts vormachen. Es geht nicht um den Frieden, der nur da ist, um Konflikte zu vermeiden. Es geht um den Frieden, der wirklich von Herzen kommt. Es geht nicht um den Frieden, um anderen zu gefallen oder um Anerkennung zu bekommen. Es geht um den Frieden, der von Herzen kommt. Und von Herzen bedeutet, dass ihr im Verstand nicht einer Meinung sein müsst. Der Verstand ist der Verstand. Den könnt ihr seine Gedanken denken lassen und seine Schlussfolgerungen ziehen lassen. Es ist oft sehr hilfreich, Schlussfolgerungen ziehen zu lassen. Zuzugeben, dass man vieles eigentlich nicht weiß. Das Wissen vermittelt nur manchmal eine Art Konstrukt, an dem man sich festhalten kann. Aber es kann auch eng machen und unflexibel. Der Verstand kann aber trotzdem seine Gedanken denken. Ihr müsst sie aber von Herzen nicht unbedingt so ernst nehmen. Ihr müsst nicht einer Meinung sein, um ein Wir-Bewusstsein zu haben. Ihr müsst nicht Bedingungen stellen, um Achtung zu haben. Könntet ihr aus unserer Sicht eure Seelen jeweils sehen und euer Licht spüren, aber auch eure Wunden, wäre der Weg zum Verständnis sehr kurz. Oft sind es die verwundeten Teile, die dann in den Krieg ziehen. Den inneren Krieg. Denn auch wenn es Kräfte im Außen geben mag, die offensichtlich den Frieden nicht wollen, so könnt ihr euch trotzdem dafür entscheiden. Ihr könnt euch für den Frieden entscheiden. Es hat nur eine größere Wirkung auf das kollektive Feld, wenn ihr auch einen Schritt auf den Frieden zumacht. Wenn ihr nicht nur im Außen Handlungen von anderen erwartet, sondern wenn ihr den Frieden in euch beginnt zu schaffen. Ihr müsst euch nicht mit allen gut verstehen. Ihr dürft eure Grenzen setzen. Mit Frieden ist nicht Unterwürfigkeit gemeint. Ich kann aber meinen Wunsch äußern. Ich kann meine Kraft leben. Und die anderen leben lassen. Die Teile, die euch von anderen wehtun, sind oft Teile, die ihr von euch selber kennt. Es können auch Teile sein, die ihr nicht gut genug beschützt. Hinter denen ihr nicht stark genug steht und dann enttäuscht seid von der anderen Seite. Und ihr könnt Frieden schließen, mit diesen Teilen eurer Vergangenheit, mit denen ihr noch immer kämpft. Ja, vieles hättet ihr besser verdient. Vieles hätte so viel weniger wehgetan. Und vieles war ungerecht. Wir wollen Dinge nicht beschönigen und man muss sie nicht gut finden, um mit ihnen trotzdem Frieden zu schließen. Es darf vorbei sein und ihr dürft die Taten und Worte, die zu anderen gehören, bei ihnen lassen, statt sie mit euch herumzuschleppen, indem ihr nachtragend seid. Verletzende Worte und Taten von anderen könnt ihr bei ihnen lassen. Genau genommen müsst ihr ihnen nicht einmal verzeihen. Ihr lasst die Verantwortung für die Taten und Worte bei ihnen und übernehmt die Verantwortung für euer Tun. Das klärt das Feld, es befreit und es gibt euch auch viel Energie. die Verantwortung auf sich zu nehmen, birgt auch sehr viel Kraft. Lasst also die Kraft nicht ungeachtet los. Passt gut auf sie auf. Passt gut auf euch auf. Denn der Frieden entspringt aus dieser Fülle, aus der Fülle des Selbst, der Verbundenheit und auch der Liebe. Krieg entsteht immer aus Mangel, also verbindet euch mit der Fülle. Es ist ein leichtes, sich jetzt zu beschweren. Aber geht auf die Dankbarkeit zu. Die Dankbarkeit, auch die Dankbarkeit befreit. Und Dankbarkeit führt zu Fülle und führt zu Frieden. Wir danken euch sehr, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch Frieden. Wir wünschen euch Frieden in euch selbst und dann Frieden im Außen, der daraus entspringt. In Verbundenheit, eure geistigen Freunde.